Sprich mit mir.
Der Gesetzentwurf ist abgelehnt.
Sie haben Common Sense.
Okay. Ich habe von betröppelten Gesichtern in unseren Reihen nichts gesehen. Das war ein
Tag für die Demokratie.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Dieses Mal, wir haben die Wahl. Lieber Klaus, hallo.
Hallo Andreas. Ja, wir haben die Wahl und gerade ordentlich zu sprechen.
Wir sind noch ein bisschen vor der vorgezogenen Bundestagswahl und wir hatten eine Menge Anlass zu staunen in den vergangenen Wochen. Namentlich natürlich über ein Schauspiel im Deutschen Bundestag, das dem Hohen Haus, ich glaube, da sind wir uns einig, nicht ganz gerecht wird.
Auf gar keinen Fall. Inhaltlich nicht, vom Verhalten her und von der Sprache dann schon gar nicht. Ich habe mich erst geärgert, mittlerweile bin ich eher betroffen, um nicht zu sagen, ich bin auch enttäuscht von den Akteuren. Und wir sprechen über Kommunikation und wie man miteinander umgeht. Wir haben so oft drüber gesprochen, wie läuft ein Diskurs, wenn mein Gegenüber eine andere Meinung vertritt. Und ich glaube, Sinn der Politik war doch mal, Mehrheiten argumentativ zu organisieren, um die bestmögliche Lösung zu finden. Manchmal ist ein Kompromiss schmerzhaft, aber dann ist es wohl ein guter. Aber wie sprechen wir miteinander, um da hinzukommen? Und darum geht es doch, oder? Um
nichts anderes. Absolut. Absolut. Und wir haben ja eine Situation, wo es in bewusster Debatte darum ging, Schaden von unserem Land abzuwenden, insofern als dass das Erstarken einer rechtsextremen Kraft eigentlich von allen Demokraten verhindert werden musste. Und dann haben wir einen Tabubruch erlebt. Und ich weiß, wir sind ja nicht politisch auf einer, parteipolitisch auf einer Linie. Wir sind aber demokratisch auf einer Linie,
ja.
Du und ich.
Ja.
Und das war ein Schauspiel, wo dann Dämme gebrochen sind, A. Und B, die Reaktion darauf. Ich habe hohes Verständnis dafür, dass die momentanen Koalitionsparteien, bis auf Teile einer, gesagt haben, nee, da stimmen wir nicht mit den Rechtsextremen, sondern wir sind dagegen. Aber was sich dann abgespielt hat, also ich habe mir so idealtypisch vorgestellt, dass der Bundeskanzler und auch die Grünenspitze Robert Habeck hingehen und sagen, wir machen da nicht mit, Punkt, und das nicht weiter kommentieren. Aber es hat was anderes stattgefunden.
Es hat was ganz anderes stattgefunden und wahrscheinlich ist es so, dass der Wahlkampf da eine große Rolle spielt. Und das ist das, was mich so ärgert. Und du weißt, ich bin kein Schwarzmaler, du bist es auch nicht. Wir sind Optimisten, wir denken nach vorne. Ja, wir sind beides Unternehmer und wir haben Spaß daran. Wir haben uns auch schon mal als Freigeister bezeichnet,
ja.
Und da stehe ich zu. Wir haben eben in der Pause noch kurz über liberal und libertär gesprochen. Also wahnsinnig viele Gedanken, die in uns vorgehen. Und plötzlich gibt es eine Situation, die durch verschiedene Attentate hochgekocht ist, zu Recht. Die Menschen sind sehr beschäftigt. Und dann geht es los mit dem Aktionismus. Eins ist eine Wahrheit. Wir brauchen Veränderungen in der Politik. Und nicht nur in dem Bereich, in ganz vielen Bereichen. Weil dem Land ging es besser. Auch hier und da jammern auf hohem Niveau. Aber wir müssen uns ja auch in die Zukunft ausrichten.
Absolut.
Und weiter so, und ich rede nicht nur von den letzten 3 Jahren, das fing auch schon vorher an, bitte. Das ist auch eine Wahrheit, um damit gleich aufzuräumen. Aber über was wird denn diskutiert? Natürlich bringt ein Merz diese 5 Punkte ein als Antrag, um einen Auftrag an eine Regierung zu geben, die es bald nicht mehr gibt. Muss das sein? Können wir drüber diskutieren? Dass er das Momentum hat und sagt, jetzt müssen wir was tun nach Aschaffenburg, da würde keiner widersprechen. Er hatte das Momentum und dann ist das so komisch in die Entwicklung gegangen und er bringt diesen Antrag ein. Ich möchte eins sagen, die Union hat nicht mit den Rechten gestimmt. Die haben mitgestimmt. Aber ich würde das nie bagatellisieren, auch nicht an diesem besonderen Tag, wo vorher noch ein Überlebender gesprochen hat, was das bedeutete.
Das könnt ihr natürlich jetzt auch quittieren mit juristischer Spitzfindigkeit auf der einen Seite. Aber wirklich eine juristische Frage an dich.
Mhm.
Wir haben diese Gräueltaten zuletzt Aschaffenburg.
Ja.
Und aus welchem Milieu die stammen, ist 100% klar. Und das sind Tragödien. Und meine Frage ist eigentlich immer noch, könnten wir dem nicht beikommen, wenn wir geltendes Recht anwenden würden? Also wirklich die Frage an den Juristen.
Ja, natürlich. Und du hörst es ja bei den ganzen Expertenrunden, es wird dauernd über Durchsetzbarkeit gesprochen, es wird über EU-Recht gesprochen. Und ich kann dir eins sagen, rechtlich gibt es viel, viel Klarheit, aber auch Unklarheiten. Und hier gibt es einige Punkte, die könnten vielleicht später kassiert werden. Aber die Frage ist, was machen wir? Aus Angst vor irgendetwas nichts tun und weiter so? Einer der wichtigsten Punkte für mich, und das ist gar nicht so dramatisch auf den ersten Blick, ist, dass die Behörden sagen, wir sind völlig überlastet. Und das ist doch eine Wahrheit. Und ich mag es nicht, dass der bisherige Kanzler auf eine Landesbehörde zeigt. Weißt du warum? Da sitzt irgendwo an einem Schreibtisch jemand, der da vermeintlich die Verantwortung hat. Ich möchte gerade nicht wissen, was das mit diesen Menschen macht. Aber da gibt es auch Bundesbehörden und auch da arbeiten Menschen, die schreien, wir können nicht mehr. Und die zu spät Entscheidungen auf den Weg gebracht haben, dass Fristen abgelaufen sind, dass Landesbehörden nicht mehr handeln können. Und ich zeige überhaupt nicht auf diese Behörden. Ich will nur sagen, das Beispiel ist doch das, wo wir überlegen müssen, was können wir tun, personell, damit einfach geltendes Recht besser, kurzfristiger bearbeitet und umgesetzt wird. Und das ist überhaupt nicht polemisch gemeint. Aber da sind wir beim Personal. Dann haben wir die Zahlen, über die wir sprechen. Übrigens, wir haben aber auch Kriminalstatistiken, die auch ganz andere Gruppen zum Inhalt haben.
Allerdings,
es ist alles verkürzt. Mhm. Und da sind wir bei der Sprache. Du hast eben gesagt, Rot und Grün hätte es anders machen können. Aber eine Wahrheit in meiner Welt ist, dann kam der Begriff der Brandmauer. Und weißt du, von wem der kommt? Genau von dieser Partei, die wir nicht möchten. Mhm. Die haben den Begriff kreiert. Und jetzt ist er so ein geflügeltes Wort, was ich überhaupt nicht mehr hören kann. Aber wir brauchen da eine Abgrenzung, das ist richtig. Aber die hätten wirklich sagen können, Leute, das Thema ist so wichtig und wir machen das jetzt, wir setzen uns hin. Und da ist die Union natürlich ein Stück weit auch gedankenlos für mich unterwegs gewesen. Oder vielleicht auch getrieben vom Wahlkampf. Vielleicht auch von der Geschichte, dass man wusste, die AfD hat gecheckt, dass da doch ein Gesetz liegt und im Ausschuss war. Und wir bringen das jetzt rein. Und dann gucken wir mal, ob die CDU gegen ihr eigenes Gesetz stimmt, weil sie mit uns nicht kann. Vertrackte Situation. Ich kann das nicht 100% auflösen, aber die Wahrheit ist, wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Sind wir so weit weg von den Problemen, die das Land hat? Sind wir so weit weg von den Menschen? Und sind wir vor allen Dingen so weit weg von einem echten inhaltlichen Diskurs? Und das ist meine Befürchtung und ich glaube, da sind wir auf der richtigen Fährte.
Und all das hat natürlich etwas mit Sprache zu tun. Ja. Wie sprechen wir miteinander? Für mich sind zwei Punkte sehr wichtig. Der eine Punkt ist, warum und wie kann es sein, in Kenntnis der Geschehnisse von vor nicht mal 100 Jahren, was hat zum Abgrund Deutschlands, Europas und der Welt geführt? Die Uneinigkeit demokratischer Kräfte hat sehr viel damit zu tun gehabt. Und alle demokratischen Kräfte sind sich einig, das darf es bei uns nie mehr geben. Bedeutet, wir müssen alle zusammenarbeiten. Das heißt, Scholz muss mit Gysi zusammenarbeiten und Merz muss mit Habeck zusammenarbeiten und das spielt überhaupt keine Rolle. Man hat ein relativ klares Verständnis davon, was die demokratischen Kräfte sind in diesem Land. Wenn, und das geht an beide Seiten, das ist dann jetzt nicht parteipolitisch, wir reden gelegentlich mal auch öffentlich hier über unsere parteipolitischen Präferenzen, aber das spielt in dem Argument gar keine Rolle. Wir müssen wissen, dass nach der Bundestagswahl irgendeine Art von Koalition zustande kommen muss. Und wenn ich alles verbrenne auf dem Weg dahin, dann kann ich ja nicht mal mehr miteinander reden.
Ja.
Und also das ist wirklich so ein starkes inhaltliches Argument für mich. Was in Himmels Namen machen die da?
Und das ist genau das, was mich so umtreibt. Also teilweise habe ich das Gefühl, ich muss mal kurz aus dieser politischen Blase aussteigen, weil mir das am Ende gar nicht mehr gut tut.
Ja, du guckst ja Talkshows.
Ja, ich bin so wahnsinnig und mache das. Inhaltlich aber natürlich auch wegen der Kommunikation. Und ich möchte wissen, wie Menschen argumentieren. Mich interessiert das gerade jetzt umso mehr. Manchmal gibt es Sendungen, da dürfen die Leute reden und manchmal dürfen sie nicht ausreden. Interessanterweise gibt es auch gerade gestern, vorgestern irgendwo eine Talkshow, da war relativ schnell klar, dass aus einem gewissen Lager Klaköre im Publikum saßen. Das ist alles erbärmlich. Das ist alles ein Riesenmist. Und ich möchte nur, dass die Menschen ins Gespräch kommen. Und was du sagst mit dieser verbrannten Erde, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Die Protagonisten tun so, als hätte jeder die Option auf eine absolute Mehrheit. Und also wie bekloppt oder naiv oder realitätsfern muss man sein? Und ich habe fast das Gefühl, es ist gerade nicht en vogue, dass man versucht zu verbinden. Man gilt dann fast schon als weichgespült und ach, wir haben uns alle lieb. Nein, haben wir nicht. Wir ringen aber um echte Lösungen, um Ziele, die wir auf den Weg bringen. Und dafür brauchen wir eine richtige Anstrengung. Und ich habe mal als Mannschaftssportler gelernt, zusammen geht's immer besser.
Ja, und jetzt, absolut.
Und dann kommt noch eine Komponente. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Interessiert mich sehr. Ich habe das Gefühl, das geht auch sehr auf die Personen mittlerweile. Ja, also es wird immer persönlich. Da hat der Kanzler mit angefangen, sorry, ja, mit dem Lindner. Da hat er für mich eine Grenze überschritten. Und das war ein Beispiel. Da hatte ich schon gedacht, jetzt kommt der Bruch. Oh Gott. Und dann kam ja relativ schnell jetzt das Thema vorgezogene Wahlen. Und dann war mir schon klar, das war erst das Intro. Und das haben die konsequent fortgesetzt, sich auf eine Art und Weise zu begegnen, die ich überhaupt nicht gutheißen kann. Weil es geht darum, persönliche Treffer zu landen. Dem einen kannst du nicht mehr vertrauen. Der andere ist jetzt ein Pokerspieler. Der andere sitzt am Küchentisch nur noch. Und was weiß ich, was du da holst. Ja, dann kommt die Altkanzlerin noch um die Ecke und ballert ihre Meinung rein. Darf sie, kann man alles machen. Aber wie aufgeheizt ist das? Und ich glaube, die Menschen in unserem Land, und es ist nach wie vor ein tolles Land, haben einfach genug von diesem zersetzenden Streit. Ich glaube, die wollen einfach mal, dass da Menschen sind, die sagen, wir haben einen Plan für euch, bitte helft alle mit, wir müssen es zusammen machen. Das war immer ein Signal. Von Aufbruchsstimmung sind wir so weit entfernt, wir sind ja eher dem Faustkampf näher und das kann doch keine Lösung sein.
Nee, das kann es auch nicht. Und weil da jetzt eine Frage mit eingepreist war an mich, ich habe auf der einen Seite Erinnerungen daran, wie Duelle zwischen Franz Josef Strauß und Herbert Wehner abgelaufen sind im Deutschen Bundestag. Und da hat man auch die Boxhandschuhe ausgezogen. Da ging es richtig voll auf die 12. Und gleichzeitig war aber klar, irgendwelche Kräfte, die im Schilde führen, unseren Staat zu zersetzen, hatten keine Chance. Mit anderen Worten, es war ein Spiel zwischen Demokraten und das ist heute nicht mehr gegeben. Und ich habe manchmal Zweifel daran, ob sich die Protagonisten dessen bewusst sind. Das ist so mein Befund. Ganz ehrlich, obwohl ich, wie du weißt, nicht Anhänger der Partei bin, ich habe kürzlich Hotel Matze gehört, den Podcast, wo Angela Merkel zu Gast war.
Ja.
Und habe mich ertappt dabei, ey, Mutti, komm zurück. Ja, weil irgendwie diese Besonnenheit und diese, ja, sagen wir mal, Langweiligkeit, die sie begleitet hat irgendwie. Sie hat aber auch einen Schalk im Nacken. Also ich habe sie ein paar Mal erlebt, so auch unter zwei, wo sie nicht öffentlich gesprochen hat. Und die Frau hat schon Humor, auf jeden Fall. Aber das hat mir auch jetzt nochmal mit dem Podcast wirklich sehr gut gefallen. Und das war eine große Besonnenheit, dass da Deutschland nicht groß in großen Schritten vorangekommen ist in dieser Kanzlerschaft. Aber Deutschland ist immerhin nicht zurückgegangen. Und ich habe den Eindruck im Moment wirklich, dass große, wichtige Probleme auf Halde liegen. Digitalisierung, Encouragement, also Ermächtigung für Ideen. Um das mal so ganz pauschal zu sagen, unternehmerisch, Klimawandel, redet keine Sau mehr drüber, Entschuldigung, das ist, und das wird unsere Kinder und Enkel beschäftigen, natürlich das Thema, egal was für Kriege jetzt sind oder ob Donald Trump für immer Präsident der USA ist. Das spielt überhaupt keine Rolle in diesem Zusammenhang, sondern wie wir das auf die Schiene kriegen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der derzeitige Wirtschaftsminister ein Heizungsgesetz macht und schlicht und ergreifend, wir haben uns verabredet, 2050 keinen CO2 mehr zu emittieren, dann müssen wir das und das tun. Aber was dann in der Rezeption, Kommunikation daraus gemacht worden ist und natürlich auch von Teilen der Partei von Friedrich Merz, finde ich erbärmlich, weil damit kommen wir nicht voran. Also wo ist Sachorientierung? Und eine Sachorientierung ist, by the way, die Radikalen rauszuschmeißen wieder.
Ja.
Und loszuwerden. Wir haben an anderer Stelle schon gesagt, das ist für mich so ein, hat so den Eindruck eines Guerillakampfes fast schon. Wir müssen versuchen, verdammt nochmal, kommunikativ, einzeln, eine Person, eine Seele, one soul at a time, ja, Menschen davon zu überzeugen, wenn sie dieser Partei folgen, sind sie auf dem Holzweg.
Das ist ein Auftrag und ich bin auch sehr dafür, dass wir Zivilcourage zeigen, dass wir eintreten für unsere Haltung. Das dürfen Anhänger von anderen Parteien auch, aber der Diskurs ist doch das Entscheidende. Das war bislang immer das Werkzeug, um irgendwo miteinander was hinzubekommen. Wenn wir natürlich hingehen und Narrative von diesen Parteien dauernd in unseren Wortschatz übernehmen, weil sie uns das diktieren, wie blöd ist das? Warum gehen wir nicht mehr in die Sachen rein? Bitte mehr in die Sachen rein. Angela Merkel, ich hatte den Podcast auch gehört und dachte auch so, diese Gelassenheit und Besonnenheit tut mir gut bei dieser Aufgeregtheit, die wir gerade haben.
Genau.
Aber eine Wahrheit ist auch, ich glaube sehr wohl, ich bin fest davon überzeugt, dass wir Veränderungen brauchen in dem Land und die können auch wehtun. Da braucht es wirklich große Anstrengungen und mir ist es auch wichtig bei allen anderen Themen, dass wir die Wirtschaft wirklich nicht aus den Augen verlieren. Wir hatten eben in der Pause das Gespräch, dass neulich die Wirtschaftsverbände eine Demo organisiert haben am Brandenburger Tor. Es kamen 1500 Menschen. Und dann gab es die Demo nach den Vorfällen im Bundestag gegen rechts und interessanterweise gegen die CDU, was ich völlig für daneben halte, sage ich. Ja. Mhm. Da waren über 100.000 Menschen. Ja. Was wird denn mobilisiert? Ich bitte aufstehen gegen rechts, ich bin dabei, sehr gerne. Wirklich sofort. Und das weißt du, dass das so ist. Und ich bin kein CDU-Mitglied, nein.
Und ich bin kein SPD-Mitglied.
Und nein, mhm. wir sind offen und wenn einer was Gutes sagt, egal aus welcher Partei, dann ist das. Und dann können wir das auch so annehmen und uns damit auseinandersetzen. Aber wir müssen auch, und das haben wir eben schon mal diskutiert in der kleinen Pause, alles, was wir fordern, müssen wir auch wirtschaftlich preislich hinterlegen oder unterlegen. Also was wir fordern, muss auch bezahlbar sein. Und da haben wir gerade riesige Themen. Wenn wir die Energiepolitik nehmen, das heißt dauernd, wir müssen das machen, das machen, das machen. Kann sich einer vorstellen, was das alles kostet? Und der Bedarf wird ja steigen, allein mit KI. Was wir brauchen, wir müssen echt neu denken, aber wirtschaftlich müssen wir neu denken. Ich hätte gerne, dass wir Aufbruchstimmung haben, dass Startups hier hinwollen, dass Unternehmer sagen, das ist das Land, wo ich ein Unternehmen groß machen kann, weil dann schaffe ich Arbeitsplätze und Menschen können bei mir arbeiten und wir machen zusammen eine Erfolgsgeschichte. Ich hätte gerne diesen Geist, diesen Gründergeist und ich hätte ungerne weiter diese Vollkasko-Mentalität und Achtung, und der Staat regelt alles für mich. Nein, Leitplanken ja. Aber den Rest müssen wir hinkriegen. Und ich möchte, dass wir miteinander sprechen. Und ich möchte nicht, dass die Leute sich, die da stehen, die können sich hart attackieren, aber nicht persönlich beleidigen und diskreditieren. Wo bin ich denn? Würde ich, nur als Beispiel, die stehen im Deutschen Bundestag, dem Hohen Haus, und reden so über und miteinander. Würde ich das in einem Gerichtssaal zu einem anderen Anwalt, einer Anwältin sagen?
Hättest du eine Klage am Hals.
Hätte ich eine Klage am Hals, ein Ordnungsgeld am Hals und meine Zulassung würde wackeln und die Kammer würde mich anschreiben und sagen, was mit mir los
was
wäre.
Was ist mit dir los, ohne ja. Sorge.
Und das nennt man Standesrecht, zu Recht, und das nennt man Berufsehre, Achtung. Und was ist im Hohen Haus? Wo ist die Kinderstube und wo ist die Verantwortung? Vielleicht haben die auch vergessen, dass die von uns gewählt sind und nur uns vertreten.
Ganz ehrlich, immer, wann immer ich in Berlin im Regierungsviertel bin und diese Betonpracht sehe, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet, ich war damals großer, ich meine, wir stammen aus dem Rheinland, deshalb ist der Weg nicht weit, ich war großer Bonn-Fan, also diese Bescheidenheit der Bonner Republik, lass es doch da. Und bis heute gehen die Flieger eben von der Harthöhe nach Berlin hin und zurück und haben CO2-Fußabdruck ohne Ende. Also ich bin kein Fan von dieser Architektur. Und die lädt dazu ein, genau das, was du sagst, auszublenden. Mensch, wir sind hier nur auf Zeit gewählt und wir sind dazu verpflichtet, das Gute für die Bürger, die uns gewählt haben, im Schilde zu führen.
Für die Bürger und in der Summe für das Land und die nächsten Generationen. Das ist schwer. Das ist eine wahnsinnige Aufgabe, weil die Welt so komplex geworden ist. Aber wir sind gerade hier bei uns und wir sind natürlich nicht auf einer Insel ohne die Länder um uns herum und ohne den Präsidenten in den USA und was weiß ich. Aber das sind ja jetzt Fakten. Also was machen wir damit? Ich kann weiter in den Wehklagen verfallen und mir einen Wolf jammern, aber ich könnte auch einfach sagen, was machen wir jetzt? Und ich bin glühender Anhänger der Europäischen Union. Wir sprachen darüber, offene Grenzen. Unsere Kinder kennen nur offene Grenzen. Und da haben wir auch schwierige Situationen. Aber wir müssen miteinander sprechen, auch da, auf dem Level. Und dass dieser Gedanke, dass wir zusammen viel stärker sind, dass der auf einmal konterkariert wird und diese Spalterei und dieses Öl ins Feuer gießen, was ein Wahnsinn. Und das macht mir sehr zu schaffen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe manchmal auch Angst. es fühlt sich nicht mehr gut an.
Absolut, geht mir ganz genauso.
Und das ist ein ganz blödes Gefühl, denn als Demokrat hast du normalerweise immer das Vertrauen, dass die normalen Kräfte, bitte, wir sind in der Mitte, das regeln. Ist das so? Und ich bin auch der Meinung, dass die Kommunikation eben von den Protagonisten gerade zum Teil so schlecht ist und aus meiner Sicht, bitte meine Sicht, von den Falschen manchmal gut ist. In der Wirkung, inhaltlich, bitte reden wir gerade nicht, aber von der Wirkung, und da sind wir bei Kommunikation, wie entfalte ich Wirkung? Wie erreiche ich Menschen? Wie überzeuge ich Menschen? Und da ist eine Menge zu tun.
Ich habe ein paar Vorschläge.
Ja.
Wie man eine gute Kommunikation politisch machen könnte, das ist wirklich immer wieder dieser Leitsatz, dieser Kernsatz. Also welche Geschichten kann ich eigentlich erzählen? Ich kann die Geschichte erzählen, was kommt in Deutschland nach dem Auto?
Ja.
Wäre für mich eine spannende Geschichte,
ja,
darüber mal zu reden. Was können wir denn, ja,
ja,
mit dieser höchst entwickelten Ingenieurskunst denn eigentlich anstellen? Schlagzeile B, Vereinigte Staaten von Europa.
Ja.
450 Millionen Menschen. Mhm. Da lachen wir die USA aus. Ja, so. Klar, dann ist Deutschland das Illinois von Europa. So what?
Ja. Ja.
Lass uns mal darüber reden, ja. Und nicht nur gemeinsame Verteidigungspolitik und guckst du hier, guckst du da. Das sind alles Zwischenschritte. Aber die EU hat Millionen Etats für Öffentlichkeitsarbeit. Und ich frage mich manchmal wirklich, was machen die eigentlich damit? Ja? Was machen die mit dieser ganzen Kohle? Europa ist nicht gut angesehen im Moment. Und das führt zu Tendenzen, wie wir sie sehen, in Italien, in Ungarn, zum Teil in Holland und zum Teil leider hier auch bei uns in Österreich, haben wir es gesehen, wo tatsächlich jemand beauftragt ist, Kanzler von Österreich zu werden, der sagt, ich will den Austritt Österreichs aus der Europäischen Union. Mhm. Das ist Harakiri. Da ist das Land pleite morgen,
ja,
wenn die aus der EU austreten, verdammt nochmal. Und das kann jeder Österreicher, jede Österreicherin wissen. Und warum macht Brüssel da nichts, dass das den Menschen in Wien, in Linz, in Salzburg klar ist?
Ich weiß nicht, wo die Bremsen reingehauen werden. Wir haben auch andere Beispiele. Polen zum Beispiel. Polen ist gerade dabei, sich wirtschaftlich so unfassbar toll zu entwickeln. Die haben eine Art Aufbruchstimmung hinbekommen. Da ist richtig was los, da ist eine richtige Gründerszene unterwegs, da sind tolle Unternehmer, die haben ein Wachstum mittlerweile, da träumen wir von. Ja, wir gucken ja noch, dass wir...
Kommen aber vom anderen Niveau, logischerweise.
Logischerweise, aber da ist einfach mal jetzt was umgesetzt worden und da ist auch jeder Stein umgedreht worden. Und du hast völlig recht, wir müssen mal die normalen Denkbahnen verlassen, wir müssen auch mal anders denken. Weil immer weiter so wird nicht mehr funktionieren. Einen Punkt hattest du eben nicht aufgezählt, die Rente.
Mhm.
Was ist mit der Rente?
Ja.
Ein Thema, jeder weiß, seit den 80er Jahren, das Ding knallt.
Explodiert irgendwann mal.
Ja. Ja. Aber irgendwie traut sich keiner, weil, Achtung, ich muss Wahlkampf machen. Ich kann es nicht mehr hören.
Ja, mein Horizont ist ja immer, sind immer 4 Jahre.
Immer 4 Jahre.
Ganz ehrlich, autoritäre Regime haben es da viel leichter.
Leider in dem Punkt ja, aber das können wir nicht machen.
Aber
diese 4-Jahres-Dinger, dieser Rhythmus, das ist ja fast wie ein Brett vorm Kopf.
Ja.
Also man hat das Gefühl, dass es gerade der Preis ist, den wir dafür zahlen. Und diese unsäglichen Wahlkampfparolen, anstatt zu sagen, weißt du, was ich gerne gehabt hätte? Ich hätte gerne in dieser denkwürdigen Bundestagswoche, Mittwoch, Freitag, gerne gehabt, dass einer der Redner einfach von vorne bis hinten ruhig und sachlich gesprochen hätte.
Wunderbar.
Ja. Und das hat keiner gemacht.
Ja.
Die meisten haben ruhig angefangen, weil man ihnen gesagt hat, bleib sachlich. Und es hat 20 Sekunden gedauert, da wurden sie laut und wurden attackemäßig, waren sie unterwegs.
Klar.
Keiner hat es geschafft, auf der Sachebene zu bleiben.
Ja.
Warum? Weil Emotionen geschürt werden sollten, weil Ängste hochgepusht wurden. Natürlich sehr, sehr heftige Nummer da. Aber trotzdem, es wurde sofort die Sachebene verlassen und die Art der Kommunikation hat sich sofort in brutale Konfrontation gewandelt. Also all das, was nicht förderlich ist, um in der Sache weiterzukommen.
Und wie toll wäre das gewesen, wie elegant geradezu, wenn im Prinzip die Wortbeiträge der derzeitigen Regierungsparteien, der Ampel minus FDP in Teilen, an dieser Stelle ganz kurz und sachlich gewesen wären. Und ganz so fast schon still, meditativ. Das hätte mir so gut gefallen.
Das wäre ein tolles Stilmittel gewesen. Ich sag mal vorsichtig, die FDP, also Christian Dürr, hat das mittwochs sogar ein bisschen versucht. Dann freitags auch nochmal, weil da kam ja dieser Vorstoß von der FDP, komm, lass uns wieder in den Ausschuss, warum auch immer, ich lasse das mal so stehen. Er hat es versucht. Im ersten Moment dachte ich, das ist gewinnend, was er macht. Aber er hatte sowieso keine Chance. Wie viel Kalkül dahinter ist, ist mir auch wurscht gerade. Ich habe nur, er ist in Teilen zumindest deutlich von der Art und Weise zu sprechen von den anderen abgewichen. Und war eher so die Richtung, die ich wollte. Aber dann ist er auch irgendwann in den Kampfmodus gegangen. Und sonst aus dem Spektrum, Entschuldigung, was ich mir da angucken musste, bitte, aus beiden extremen Richtungen. Das konnte ich konnte es kaum noch ertragen. Ich habe mir die Debatte wirklich voll reingezogen, weil es mich so umtreibt.
Ja, klar.
Und ich habe teilweise wirklich körperliche Schmerzen gehabt. Ich habe Fremdschämen-Momente gehabt. Und ich habe zum Teil wirklich gedacht, wo führt das hin?
Ja, der Angstfaktor dann. Klaus, lass uns mal zu unserer Rubrik kommen. Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Also machen wir ruhig mal zwei Auffälligkeiten.
Ja.
Beziehungsweise zwei Befunde. Kann es sein, vielleicht mal einen Satz dazu, dass Friedrich Merz zu lange in der Privatwirtschaft war, wo man natürlich autoritärer mit mehr Direktive im Unternehmen mit Menschen umgehen kann? Und ist er zu spät in die Politik zurückgekehrt, um die Spielregeln so zu durchdringen, dass Schaden eben nicht stattfindet? Wie siehst du das?
Bei der Frage und den Antworten kann man fast nur verlieren. Aber wie sehe ich das? Er hatte offensichtlich den Eindruck, und das nehme ich ihm als Typ ab, nach Aschaffenburg, muss sofort was passieren, das geht nicht. Und wir alle haben das ja gefühlt, es ist nicht mehr zu ertragen. Also es war nochmal anders als, und das, die anderen Vorfälle waren genauso schlimm, aber es war so ein Punkt, das habe ich selber gemerkt, boah, das geht nicht mehr. Und dann hilft noch jemand und kommt dabei ums Leben, um diesem Kind zu helfen. Also unerträglich. Und ich nehme ihm das ab, dass er sagt, ich muss sofort handeln. Und dann kommt vielleicht diese Haltung, ich entscheide jetzt mal durch. Okay, Trump kommt aus dem Unternehmertum und setzt sich am ersten Tag hin und unterschreibt 100 Dekrete mit einem dicken Stift und hält die in die Kamera und schmeißt die Stifte noch werbewirksam ins Publikum, was weiß ich. Vielleicht auch etwas getriggert dadurch, kommt das dann? Das kann sein. Aber das ist vielleicht aber auch dadurch angetrieben, dass du auf der anderen Seite in der Regierung jemand hast, der, wenn er nicht gerade die Ampel aufkündigt oder andere Politiker persönlich beleidigt, eher lethargisch unterwegs ist. Also alles andere als ein Macher ist. Zumindest in der Wirkung. Dieser Satz, es ist ja mittlerweile Comedy, wer Führung bestellt, bekommt sie. Sorry. Nee, geht nicht. Ja? Den kannst du heute Abend, ich muss zum Karneval leider heute, ja, den kannst du als Büttenrede bringen. So, also von daher, und vielleicht war Merz auch getrieben davon, ich mache diesen anderen Entwurf, weil ich bin Macher und ich komme aus der Wirtschaft und ich weiß, was es heißt. Das muss nicht immer gut sein. Ich kenne viele, die sagen, endlich mal einer, der was macht. Endlich mal einer, der sich traut. Das ist auch ein bisschen kurz. Aber du siehst, du kannst viele Fehler machen in diesen Situationen und da haben alle Fehler gemacht und Merz, das ist meine persönliche Meinung, hätte diese 5 Punkte mittwochs nicht reinbringen müssen. Die hätte er nennen können, er hatte das Momentum und er hätte sagen können, das ist mein Wahlkampf zum Teil und jetzt habe ich noch Wirtschaft und jetzt habe ich noch das und habe noch das. Das hätte ich geil gefunden.
Und das mache ich dann, wenn die Regierung steht.
Weil das ist richtig, genau. Weil ich brauche Mehrheiten dafür, weil ich werde es nicht alleine machen.
Genau.
Da hätte ich gesagt, das ist eine runde Sache.
Ja.
Und so hat er vielleicht dann doch zu viel gedacht, ich mache jetzt genau das, was ich in der Wirtschaft gemacht habe und Trump kann es ja auch. Wir sind aber nicht in den USA.
Und
ich mag Handlungsfähigkeit.
Und Merz ist nicht in der Regierung.
Das ist ein wichtiges Detail gerade. Und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Und da ist Demut angezeigt. Deshalb, also ich kann dieses nach vorne gehen mal und nicht noch 3000 Mal alles bedenken und noch eine Taskforce und einen Ausschuss einrichten. Das mag ich schon grundsätzlich. Aber die Jungs haben eine hohe Verantwortung.
Und jetzt kommen wir zu unserem Originalton, den wir in jeder Ausgabe haben.
Ja, ein O-Ton von Rolf Mützenich. Er ist Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.
Es ist nicht zu spät. Der Sündenfall wird Sie für immer begleiten. Aber das Tor zur Hölle, ja, ich sage es, das Tor zur Hölle können wir noch gemeinsam schließen. Sie müssen die Brandmauer wieder hochziehen. Mindestens darf heute nicht unser Land kippen. Kehren Sie zurück in die Mitte der Demokratie. Vielen Dank.
Ja, schweres Geschütz aufgefahren.
Ja, und das ist genau das, was ich meine. Jede Sachebene wurde verlassen und das andere Spielfeld wurde eröffnet, nämlich das moralische Verantwortungsthema Rechts, Brandmauer. Und dann bedient er sich der Formulierung, das Tor zur Hölle geöffnet, sie können es noch schließen. Das ist auch Polemik, das ist Emotion, das ist mit Angst.
Prinzipiell natürlich auch zu Politik dazu. Ja. Also meine Güte, das wissen wir von Wehner und Strauß und Konsorten.
Das wissen wir.
Vollkommen klar, aber in so einer Situation, ich verstehe das dann, dass du da ja Nackenhaare sich hochstellen.
Weil das war dann so klar, dass überhaupt nicht mehr gesprochen werden kann in der Situation. Das geht nicht. Und das ist ein ganz erfahrener Mann, der oftmals sehr besonnen daherkommt. Aber ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen. Puh, der kann schon richtig loslegen. Und der weiß auch, wie er dann für seine Partei da richtig aufs Gaspedal geht. Und das hat mir in der Situation nicht gefallen. Mir ist das zu viel. Ich verstehe, die haben es alle bedient. Lars Klingbeil hat es bedient nachher. Erinnerst du das, als die Abstimmung durch war mit diesem Antrag mittwochs, geht Merz nach vorne und sagt, ich hätte das auch gerne anders gehabt. Lassen Sie uns reden. Und da schreit der Lars Klingbeil, mit Ihnen reden wir nicht mehr. Da hat Mütze nicht zu beigetragen mit diesen Sachen, leider. Das wäre einer gewesen, der hätte es in dem Stil machen können, wie du es gesagt hast. Und das hätte ich groß gefunden.
Ja, das hätte mir auch besser gefallen, auf jeden Fall. Und um jetzt hier parteipolitisch pari hinzubekommen, meine Güte, ne? Also bitte. Auch die Einlassungen von Merz, der in der eigenen Partei niemanden irgendwie verspürt habe, der da gezuckt hätte und so. Oder im Nachgang Kubicki aus Norddeutschland von der FDP, der, ja, sich auch einlässt mit Wutreflexen letztendlich. Also das tut mir alles furchtbar leid. Politische Kultur geht anders. Und rhetorische Kommunikationskultur geht auch anders.
Schon, Kubicki hat sich hingestellt und hat die Grünen abgewatscht. Inhaltlich waren da, glaube ich, ein paar gute Punkte. Aber das hatte da doch überhaupt nichts zu suchen. Ja. Weil wir waren nur noch dabei, die anderen zu diskreditieren und ein Tribunal abzuhalten. In die Richtung, in die Richtung, in die Richtung. Und das hatte mit diesem politischen Diskurs, den es gerade gebraucht hat, weil wir reden immer noch über das, was in dem Land passiert ist, was die Menschen wirklich brutal aufgewühlt hat, gerade in dem Thema. Und die anderen Themen waren nicht bespielt. Und dann haben wir nichts Besseres zu tun, als uns gegenseitig zu sagen, was wir für Vollpfosten sind und uns zu beleidigen. Entschuldigung, würden unsere Kinder so heimkommen und so reden, dann würden wir sagen, ey, was ist denn mit euch? Wer hat euch eigentlich erzogen? Jetzt muss man doch mal so runterbrechen.
Absolut.
Würde mich jemand auf der Straße so ansprechen, ich würde sagen, aber bist du, was ist denn jetzt passiert? Wie reden wir denn miteinander? Ich habe es eben gesagt, würde ein gegnerischer Anwalt oder eine Anwältin mich so ansprechen, da würde ich fragen, ob sie die Medikamente vertauscht haben. Das kann doch nicht sein, das ist doch nicht der Stil. Wir sind in einem Gerichtssaal und da sind wir im Bundestag. Aber die machen das ja auch außerhalb so weiter. Und ich finde das schlimm und ich habe gar nicht so richtig Lust auf diese ganzen Debatten, Duelle, Trielle und noch mehr. Ich befürchte, es wird nicht besser und das tut mir in der Seele weh. Und ich möchte wirklich nochmal, wie du auch, eine Lanze dafür brechen, dass wir es versachlichen und sagen, um was geht es? Und es geht darum, dieses Land zukunftsfähig zu machen, auf Kurs zu bringen. Und ich werde nicht müde, das zu sagen, aus der Mitte raus. Weil wir eine echte Verantwortung haben. Und das ist die wirklich schwierige Aufgabe.
Zum Schluss haben wir noch das. Sprich mit mir. Der Tipp. Ja, Klaus, normalerweise geben wir praktische Tipps für Menschen, die drauf und dran sind, auf Bühnen zu gehen, wie sie rhetorisch damit umgehen können. Heute müssen wir natürlich was anderes machen, nämlich einen Tipp, einen Hinweis zu geben unseren Hörenden, ja, wie interpretiert ihr eigentlich am besten das, was ihr in diesem ständigen Dauerstörfeuer rund um die Bundestagswahl hört und wie kriegen wir über diese Art von Kommunikation überhaupt eine Chance, uns ein Bild, das nicht vorgefertigt ist, zu bilden?
Ja, das ist wahnsinnig schwer. Wir sprachen schon mal über Quellen und wo hole ich meine Informationen her. Und da gibt es einfach tolle Möglichkeiten, ja. Ob es der Deutschlandfunk ist, ja. Ob es gewisse
große Tageszeitungen, Frankfurter Allgemeine, meinetwegen Süddeutsche, meinetwegen die Zeit, was keine Tageszeitung ist. Das sind Quellen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, natürlich haben die fast alle eine Tendenz. Ich würde da ausdrücklich den Deutschlandfunk und große Teile der ARD eigentlich ausnehmen, weil das ist öffentlich-rechtlich und das ist nicht eben nicht von Industrie finanziert, hinter der irgendeine Partei steht oder eine andere, sondern gebührenfinanziert. Auch wenn ich mich damit verdächtig mache und wahrscheinlich gefühlt inzwischen 70-80% der Menschen in Deutschland glauben, die ARD und das ZDF seien rot-grün versifft. Ich kann nur sagen, ich habe da knapp 30 Jahre gearbeitet. Nein, sind sie nicht. Aber gut, das ist nur das, was ich sage. Also möglichst unabhängige Quellen und vielleicht nicht dem TikTok-Feed folgen unbedingt.
Der TikTok-Feed ist da wahrscheinlich das Falsche, weil da ganz viele Leute ihre Kommentare geben. Okay, ich muss mich outen, ich manchmal auch. Aber da hast du zumindest aber auch Schnipsel aus Wahlkampfveranstaltungen, aus Talkrunden, wo du O-Töne hören kannst. Die sind relativ schnell da, ja, aber das ist nicht das Medium, nein. Aber was auch dazu kommt ist, und das ist doch gar nicht so weit weg, vielleicht setzt man sich einfach mal hin und denkt mal nach. Was wäre denn damit? Jetzt mal ganz im Ernst, man setzt euch doch mal hin und denkt mal nach über die Themen und denkt mal nach, was würde wirklich Sinn machen, dass es weitergeht und dass wir keine Angst haben und dass wir Aufbruchstimmung haben, dass wir Leuten die Hand reichen können. Ich sage es so, wie ich denke, dass es sich lohnt, auch wirklich sich reinzuhauen für seine Leidenschaft und nach vorne zu gehen, Menschen auch zu begeistern auf einer Bühne oder im Gespräch. Und was mir ganz wichtig ist, geht in Gespräche. Da werden wir ja nicht müde. Und es muss ja nicht immer die große Bühne sein. Geht in das 1:1 Gespräch mit Menschen. Und wenn ihr merkt, der tickt, die tickt ganz anders, sagt Dankeschön, ich habe eine Chance zu trainieren. Ich rede jetzt mit den Menschen und höre mal zu, was sagt derjenige, diejenige. Und dann kommen wir in ein Gespräch und ich fange nicht gleich an zu verurteilen und zu sagen, was bist denn du für ein Idiot, mit dir rede ich nicht. So wie die es uns im Bundestag vormachen, sondern wir reden miteinander. Und dann habe ich vielleicht nochmal ein paar Punkte, über die ich dann wieder nachdenken kann, wenn ich mir die Zeit nehme, nachzudenken. Ich glaube, wir sollen ein bisschen mehr nachdenken. Wir haben nämlich da oben was im Kopf, das hat irgendwie einen Nutzen. Aber viele haben das anscheinend große Areale ausgeschaltet oder sonst irgendwas oder sind so schon verseucht, dass das nicht mehr funktioniert. Ich finde Gespräche führen und ich führe bewusst Gespräche mit Menschen, die andere Meinungen haben als ich,
ja.
Auffassung haben, sogar richtig. Manchmal Haltung. Das ist nicht leicht, aber ich habe keinen anderen Tipp, um miteinander im Gespräch zu bleiben. Und dafür werbe ich mit allem, was ich habe. Und wie du auch manchmal sagst, in unserem kleinen Kosmos ist das aber der Punkt. Sprechen, nicht jeden abqualifizieren, sondern versuchen, irgendwo eine Verbindung herzustellen, weil das ist es, was wir brauchen.
Großartig. Ich sag jetzt nichts mehr.
Nein,
um nee. Gottes Willen. Vielen Dank, Klaus.
Sehr gerne. Aber Andreas, sprich mit mir.
Das werde ich mit dir in dieser Podcast-Reihe und mit vielen, vielen anderen Menschen auch weiterhin. Übrigens unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl natürlich.
Absolut unabhängig davon, weil wir bleiben.
Das war's für heute bei Sprich mit mir. Wir freuen uns wie immer über Likes, Abos und Themenanregungen auf ohnesorgekommunizieren.de.